wenn ich ein Lehrer bin, der freien Religionsunterricht macht in der Waldorfschule und selber ist mein Bekenntnis ein christliches, dann denke ich auch an das Judentum als meinen Vorläufer, als meinen überwundenen Vorläufer, der von gestern ist, der zwar meine Wurzeln darstellt und deshalb wertgeschätzt werden sollte, aber der eigentlich im Sinne eines messianischen Gedankens nur eine Vorstufe des Christentums ist. Und damit wird das Judentum, das ist jetzt ganz stark formuliert, aber damit wird das Judentum defizitär betrachtet.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Willkommen zu Waldorf-Perspektiven, der Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das sowohl unsere Vergangenheit als auch unsere Zukunft prägt: Antisemitismus. Unsere Gesellschaft steht vor der Herausforderung, dieses Phänomen zu erkennen, zu verstehen und zu bekämpfen. Und die Bildung ist dabei eine entscheidende Front. Unser heutiger Gast, Markus Oberreuther. Markus, du hast Religionswissenschaft, Philosophie, Islamwissenschaft, Judaistik und Geographie in Münster, Kairo, Kyoto und Bremen studiert. Schwerpunkte deiner Arbeit sind unter anderem kritische Medienbildung, Antirassismus und Antisemitismus und religionskundliche Bildung. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gesagt. Willkommen, Markus, und danke, dass du heute hier bist.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Das stimmt ja alles, was du vorgestellt hast. Das ist schon ein bisschen länger her, aber eigentlich bin ich ja nur normaler Lehrer.
Ja, genau. Eigentlich bist du ein normaler Lehrer und jetzt bist du auch hier auch als normaler Lehrer, der sich aber auch mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzt. Du hast in deiner Arbeit sowohl die Theorie als auch die Praxis der Waldorfpädagogik erlebt. Wo siehst du Ansatzpunkte, um antisemitische Vorurteile innerhalb dieses Bildungsansatzes zu erkennen und zu überwinden?
Das ist eine schwierige Frage. Also die Ansätze, die wir in der Waldorfpädagogik haben, ist, dass wir vom Erleben her auf die Dinge schauen. Und wenn man sich dem Erleben stellt, dann muss man die Dinge erstmal kennenlernen. Ja? Und ein besonderes Konzept oder ein Teil von Rassismus und Antisemitismus ist, dass es zunächst um Vorurteile geht. Und wenn ich die Dinge aber erlebe und sie näher kennenlerne und mich ihnen stelle und sie auch in mein Herz hineinlasse, dann wird das schwierig mit den Vorurteilen, denn dann lerne ich irgendwann mehrere Geschichten kennen. Und dann besuche ich vielleicht sogar Menschen, um die es geht. Oder ja, ein Kollege zu mir meinte neulich, wir sollten doch mal in die Synagoge gehen. Und wenn man das macht, dann ist das ganz schwierig mit diesen Vorurteilen. Und dann muss man schon wirklich kämpfen, um weiterhin antisemitische Gedanken zu behalten.
Wie definieren wir Antisemitismus im Kontext der Waldorfpädagogik?
Das ist schwer zu sagen. Also wir müssen die Waldorfpädagogik ganz stark von der Anthroposophie trennen. Sicherlich finden wir in den Schriften, die wir bis 1950 in Deutschland auf Deutsch finden, immer wieder Passagen und Ideen und Wörter, die heutzutage als lupenreiner Antisemitismus gelten können. In der Waldorfpädagogik sehe ich das anders. Die kommt weitestgehend ohne ein religiöses Bekenntnis aus, auch wenn es sicherlich einige Anmerkungen von Rudolf Steiner gibt, wo es zum Beispiel um quasi christliche Religionsbildung geht. Ja? Und soweit ich das nachvollziehen kann und kenne, sehe ich da eigentlich keine strukturellen antisemitischen Gefahren drin. Ja, ich hoffe, dass ich die Frage jetzt so verstanden habe, wie du sie gestellt hast.
Du siehst da keine strukturelle Gefahr, aber es gibt doch subtile Formen von Antisemitismus, oder?
Ja, die gibt es natürlich, aber die gibt es in jeder Pädagogik und die gibt es eben in jeder Gesellschaft, ja. Da lässt sich die Waldorfpädagogik überhaupt nicht von der Gesamtgesellschaft trennen. Es gibt sicherlich kleinere Subkulturen, wo es doch deutlich schwieriger ist, antisemitische Strukturen zu finden, sei es jetzt irgendwie im Hip-Hop oder Punk, aber auch da gibt's das sicherlich. Und insofern kann ich dann immer nur sagen, das, was wir Waldorfpädagogik nennen, ist ja auch Teil eines großen Systems der gesamten Gesellschaft. Und da finden wir immer wieder Antisemitismus. Ja. An allen Ecken und Enden und meistens subtil, meistens nicht so ganz sichtbar. Und meistens geht's auch gar nicht um Antisemitismus, denn wenn es nicht um Judentum geht, geht's auch oft gar nicht um Antisemitismus. Wohl bemerkt mit der Einschränkung, dass natürlich im Zuge, sagen wir mal, seit der Wahl von Trump international mehr Verschwörungstheorien hoffähig geworden sind, die sich in sozialen Medien verbreiten und diese Verschwörungsmythen, da sagen wir mal lieber Verschwörungsmythen, die funktionieren häufig mit einem antisemitischen Beiwerk. Ja, das beginnt bei eben auch, mir fiel jetzt neulich konkret ein, der Rapper Haftbefehl, der in dem Lied 069 schon in der ersten Zeile was Antisemitisches sagt. Und das Lied ist aber das beliebteste Lied von ihm. Und das Lied ist auch wirklich sehr, sehr bekannt in Deutschland. Und es geht da aber um einen Verschwörungsmythos, den er zitiert. Aber damit macht er ihn eben hoffähig. Und das Gleiche erleben wir, wenn wir andere Verschwörungsmythen hören, die dann bis zuletzt irgendwie auf der Straße gebrüllt wurden bei querdenkerischen Halb-Pegida-Demos, ja, wo irgendwie was von Judentum und Finanzwesen gesagt wird. Oder beispielsweise, das hast du auch schon gehört, ne, es gibt ja die Ideen, dass einige Milliardäre der Welt ihre Finger bei vielen Dingen im Spiel hätten. Das fängt bei Bill Gates an und hört dann bei George Soros auf. Und das sind natürlich alles Mythen und Lügen. Ja. Aber das ist in der Gesamtgesellschaft und auch das erlebt, kann man in der Waldorfpädagogik, in der aktuell gelebten Waldorfpädagogik erleben. Nämlich in Waldorfschulen von Schülerinnen und Schülern, von Eltern und von Kolleginnen und Kollegen. Klar.
Und jetzt, wo wir über Kolleginnen, Eltern und SchülerInnen sprechen, welche spezifischen Herausforderungen bringt die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der pädagogischen Praxis mit sich?
Also ich nehme an, dass wenn ich jetzt, so wie ich eben sagte, normaler Lehrer bin und alle möglichen Themen im Unterricht behandle, dann muss ich mir immer schon in der Didaktik die Frage stellen, was habe ich hier eigentlich für Themen, womit habe ich es zu tun und könnte ich mit diesem Thema auch eventuell Vorurteile berühren? Ja? Und bei mir im Geschichtsunterricht ist das natürlich der Fall. Das können entweder vorgegebene Themen sein, die vom staatlichen Abitur kommen, oder es können Themen sein, die ich mir selber ausgesucht habe. Und das gilt auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich natürlich aussuchen, welche Themen sie machen. Und dort kann sich dann immer irgendwie Antisemitismus drin verbergen. Und wenn wir über das Kaiserreich redet, beispielsweise das Deutsche Kaiserreich, dann kommt das ganz schnell als Thema auf, dass eben damals jüdische Deutsche als Sündenböcke herhalten mussten für gewisse wirtschaftliche Krisen. Und da muss ich meistens dann relativ lange mit Schülerinnen und Schülern drüber sprechen, was das denn eigentlich bedeutet und was die Hintergründe davon sind. Und das Interessante dabei ist, dass zunächst es so scheint, als positiverweise, ich freue mich darüber, dass es zunächst so scheint, als würden alle Schülerinnen und Schüler keine Ahnung davon haben, dass sie aber letzten Endes hintenrum doch irgendwelche Stereotypen und Vorurteile kannten, die sie aber nicht aktiv benennen konnten. Und das ist Normalität im Antisemitismus in Deutschland, dass alle irgendwie schon mal was gehört haben zu dem Thema, ganz gemäß wie Adorno sagte, dass der Antisemitismus ein Gerücht über die Juden gewesen sei oder immer noch, leider immer noch ist.
Ja, die Frage ist, wie können Lehrkräfte sicherstellen, dass sie in der Lage sind, antisemitische Vorfälle zu identifizieren und angemessen darauf zu reagieren?
Indem sie sich mit dem Thema befassen und dringend Fortbildungen zu dem Thema besuchen, und zwar pronto.
Du hast auch das Thema Antisemitismus in Verbindung mit dem Bild vom Judentum im Unterricht angesprochen. Wie sollte deiner Meinung nach der erste Kontakt von SchülerInnen mit dem Judentum gestaltet werden, um ein fundiertes und respektvolles Verständnis zu fordern?
Danke für die Frage. Das ist das, was mich umtreibt. Ich habe das Gefühl, das ist eine Vermutung, die sich aber auch hier und da bestätigt, dass der erste Kontakt mit Judentum in Deutschland häufig über das Thema Shoah oder Nationalsozialismus geschieht. Und wenn wir uns in die Lage der jüdischen Schülerinnen und Schüler in Deutschland hineinversetzen, dann wirkt es doch ganz schön komisch, dass das, was man als allererstes lernen soll, über einen wesentlichen Teil der religiösen und traditionellen Identität, die das Judentum in Deutschland betrifft, dass das ein Massenmord sein soll. Dass das das Erste ist, was wir lernen. Dass Verfolgung und Mord ganz eng verwoben ist mit dem Judentum. Wohlweislich ist das so. Es ist leider so. Und ich höre auch aus der jüdischen Community heraus, dass das untrennbar heute mit einer jüdischen Identität verwoben sei. Aber wir haben ja trotzdem einen Auftrag, in der Jugend- und Kinderpädagogik zu arbeiten. Und ich votiere ganz klar dafür, dass man sich zunächst mit der religiösen Alltagskultur beschäftigt. Und nicht nur, mit den religiösen Traditionen, die über das Christentum gespiegelt werden. Denn ganz häufig in den orthodoxen Lehrplänen der Waldorfschule taucht Judentum schon früh, zum Beispiel in der dritten Klasse auf. Und dort wird es als Ursprung des Christentums gewertet und man lernt dann auch den Anfang von Genesis auf Hebräisch zu sprechen. Ich habe aber meine Zweifel daran, dass die Schülerinnen und Schüler das wirklich mit gelebtem Judentum in Verbindung bringen, sondern das ist doch was sehr Fernes und Altes, wenn man in merkwürdiger Sprache und merkwürdiger Schrift, wenn die Schrift überhaupt gelehrt wird, das sogenannte Alte Testament bespricht. Was dann der nächste Kontakt, der dann klassischerweise stattfindet, ist im Religionsunterricht, im Deutschunterricht oder vielleicht auch im Geschichtsunterricht, wo man sich dann mit Jugendliteratur beschäftigt. Und da sind meistens die Bücher, die meistens dort verwendet werden, sind das Tagebuch der Anne Frank, damals war es Friedrich, als Hitler das rosa Kaninchen stahl und so weiter und so fort. Es gibt allerlei Bücher da. Und das ist dann aber der zweite Kontakt in einer Zeit, meistens siebte oder achte Klasse, wo die Schülerinnen und Schüler schon ganz schön bewusst im Leben stehen und keine andere Idee vom Judentum haben. Sie wissen nicht einmal, wo die Synagoge in der Stadt ist, aber sie wissen schon, dass ein Kind in der Zeit des Nationalsozialismus von den Nachbarn gemieden und geärgert und abgestoßen wurde. Und ich glaube, dass das eine Schieflage ist.
Markus, inwiefern trägt die Waldorfpädagogik unbeabsichtigt zu antisemitischen Narrativen bei? Und vor allem, wie kann dies in Lehrmaterialien und Schulkulturen adressiert werden?
Da bin ich etwas ängstlich bei der Frage. Also ich denke, dass es da vor allem um den freien Religionsunterricht geht, den es an den Waldorfschulen gibt. Der trägt meiner Meinung nach ein unverkennbares, stark christliches Merkmal und ein christliches Selbstverständnis. Das braucht man nicht unbedingt kritisieren, wenn man sich ganz sicher ist, dass 100% aller Schülerinnen und Schüler in der Klasse und auch alle Eltern, die dazugehören, ein christliches Bekenntnis haben.
Ja, aber das haben die nicht alle.
Natürlich nicht. Vor allem nicht in großen Städten, wo wir Waldorfschulen finden. Geschweige denn auch nur, dass es sicherlich in Ostdeutschland genug Menschen in der Schule gibt, also in der Elternschaft und in der Schülerinnenschaft, die gar kein religiöses Bekenntnis haben. Ja. Und wir erleben in der Realität in den Waldorfschulen, dass es einen konfessionell gebundenen Religionsunterricht gibt mitunter und alle anderen gehen in den freien Religionsunterricht, der früher auch freier christlicher Religionsunterricht hieß. Und das Selbstverständnis dort ist eben, naja, wir sind ja eigentlich alle Christinnen und Christen und jetzt können wir uns doch mal mit den ganzen Themen beschäftigen. Das schöpft aber natürlich auch aus dem Bekenntnis der Lehrerinnen und Lehrer, die das unterrichten. Ja, also wenn ich ein Lehrer bin, der freien Religionsunterricht macht in der Waldorfschule und selber ist mein Bekenntnis ein christliches oder eines, welches gar in der Christengemeinschaft steht, ja, der also einer christlichen Denomination, die zur Anthroposophie gehört, und auch wenn ich auch stark in der Anthroposophie gebildet bin, die ihrerseits gleichermaßen Begriffe wie Christologie verwendet, dann habe ich immer die Situation, dass ich aus dem Christentum herauskomme. Und wenn ich aus dem Christentum denke, dann denke ich auch an das Judentum als meinen Vorläufer, als meinen überwundenen Vorläufer, der von gestern ist, der zwar meine Wurzeln darstellt und deshalb wertgeschätzt werden sollte, aber der eigentlich im Sinne eines messianischen Gedankens nur eine Vorstufe des Christentums ist. Und damit wird das Judentum, das ist jetzt ganz stark formuliert, aber damit wird das Judentum defizitär betrachtet. Und das liegt sozusagen dann in der Waldorfpädagogik begründet. Das sehe ich aber überhaupt nicht für andere Fächer. Man müsste eventuell über einen Lehrplan in den ersten 7 Jahren nachdenken und gucken, wo, an welcher Stelle denn eigentlich in Mythologien, die dort unterrichtet werden, vielleicht auch so etwas zum Vorschein kommt. Ich habe erstmal jetzt nur den Religionsunterricht genannt, weil ich mich mit dem eben auch am besten auskenne.
Ja, das wäre eigentlich auch meine nächste Frage. Also gibt es in der Waldorfpädagogik spezifische Traditionen oder Praktiken, die unbeabsichtigt antisemitische Stereotypen verstärken könnten?
Da fällt mir nichts ein, muss ich offen sagen. Ja, also ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass ich anthroposophische Diskurse von waldorfpädagogischen Diskursen trennen möchte, aus 2 Gründen. Das erste ist, dass die Anthroposophie ein komplexeres Feld darstellt, die in den letzten Jahren auch deutlich progressiv und ehrlich, so wie ich finde, beispielsweise durch Veröffentlichungen aus Dornach beackert wird in Bezug auf Antisemitismus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Reinigung stattfindet, aber es gibt doch einen internationalen Austausch mit Lehrerinnen.
Es bewegt sich auf
jeden Fall. Genau, also es gibt eben zum Beispiel mit Udi Levi aus Israel Kontakt. Und da geht es aber um Antisemitismus und Anthroposophie. Das hat aber nichts mit unserem Alltag zu tun in der Schule. Und der andere Grund, warum ich das unterscheide, ist, dass wir ja realistisch sein müssen. Es gibt eine Vielzahl von Lehrerinnen und Lehrern an Waldorfschulen, die keine starke anthroposophische Bildung haben. Sondern das sind oft Lehrerinnen und Lehrer, die ein hohes Maß an Idealismus mitbringen, die irgendwie an diese Waldorf-Idee auch glauben, aber wahrscheinlich auch nur individuell auf ihre Art und Weise, die beispielsweise das System mit hohem Druck und Noten ablehnen an anderen Schulen. Du kennst das auch, dass viele ehemalige Lehrer von öffentlichen Schulen sich dann der Waldorfschule zuwenden und sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und die finden aber meiner Meinung nach nicht immer unbedingt den Weg in so ein tiefes anthroposophisches Fahrwasser. Und dementsprechend muss ich das trennen.
Klar, kann ich auch verstehen.
Und deswegen würde ich jetzt das sozusagen in der Waldorfpädagogik ganz und gar nicht stark beheimatet sehen, diese Fragen des Antisemitismus. In der Anthroposophie, wohlbemerkt, lässt sich da mehr holen, denk ich. Aber da bin ich zum einen eben vorsichtig, weil da viel getan wird, auch von Leuten, die deutlich bekannter sind mit dem Thema, die deutlich mehr dazu gearbeitet haben, die deutlich sicherer im Kanon von Rudolf Steiner stehen und die Passagen kennen. Dazu gibt es Bekenntnisse des Bundes der Freien Waldorfschulen. Aber ja, also was die Waldorfpädagogik angeht, so denke ich, dass das nicht in dem Grunde drin liegt, antisemitische Ideen. Und dann könnte ich wieder nur darauf zurückkommen, wie ich dir eben schon sagte, dass natürlich das in der Gesellschaft und in den einzelnen Individuen begraben liegt in Deutschland. Der Antisemitismus hat nach 45 nie aufgehört, das ist klar, das wissen alle. Und dementsprechend ist er vielleicht sogar auch noch seit den 80er Jahren ein kleines bisschen weniger selbstreflektiert worden. Und dann müssen wir eben gucken, was für Formen von Vorurteilen, was für Formen von Rassismus, was für Formen von Antisemitismus gibt es denn eigentlich bei den einzelnen Menschen. Und dann komme ich wieder zurück zu meiner Forderung, sofort sich fortbilden und Trainings besuchen zum Thema Antisemitismus und was kann ich dagegen tun, wie kann ich das bei mir selber entdecken, Antirassismus-Trainings machen und so weiter und so fort. Ja, also damit hatte ich ja schon viel zu tun in meinem Leben und das ist ein Prozess, auf den sich jeder einzelne Mensch selbst einlassen muss und man muss sich da auf einen Weg begeben und auf diesem Weg bin ich ja selbst. Ja, man führt ihn niemals zu Ende, den Weg.
Nein, das kann man nicht einfach so Ende. Also wenn man das Gefühl hat, es ist zu Ende, dann ist irgendwas Falsches da.
Genau, das würde ich auch sagen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Deswegen, ja. Ich will nur sagen, ja, also sage ich zu dir ganz ehrlich, ne? Manchmal komme ich mir natürlich ganz schön neunmal klug vor und denke, ich sei jetzt mit allen antirassistischen Wassern gewaschen, die man sich eigentlich nur so vorstellen könne. Aber das ist natürlich nicht so. Ich entdecke in mir selbst auch immer wieder Vorurteile.
Ja, klar.
Und die kann ich, wie ich eben sagte, nur am besten bearbeiten, indem ich rausgehe, die Menschen kennenlerne, über die ich vorurteilshaft gedacht habe, und dann verschwinden die sofort. Ja? Denn wenn immer ich mehr als eine Geschichte über irgendetwas kenne und dann irgendwann 5 und 10 Geschichten über etwas kenne, so desto mehr verschwinden meine Vorurteile.
Markus, in unserem Vorgespräch, wie heute auch, hast du die Unterscheidung zwischen Anthroposophie und der Realität in Schulen erwähnt. Wie können Lehrerinnen, insbesondere in Waldorfschulen, dazu befähigt werden, ihre eigene Praxis kritisch zu reflektieren und sich gegen Antisemitismus zu positionieren?
Das ist ein anstrengender Prozess, denke ich. Wir müssen da auch wieder auf zwei Situationen schauen. Zum einen werdende Lehrerinnen und Lehrer, die noch am Anfang ihrer Schullaufbahn in der Waldorfschule stehen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die es schon seit längerer Zeit sind und vielleicht zumindest in der Didaktik eine gewisse Sicherheit entwickelt haben. Es führt aber zum gleichen Ziel, was ich jetzt sagen will. Die werdenden und neuen und jungen Lehrerinnen und Lehrer, die haben das Problem, dass sie jeden Tag kämpfen mit den Inhalten und selber noch nicht so ganz sicher sind. Das führt häufig dazu, dass sie sich lieber schon fertig Erarbeitetes in ihren Unterricht hineinholen, sei es aus dem Kollegium oder von hinlänglich bekannten Websites wie dem Waldorf-Ideenpool, wo scheinbar der Hauptunterricht schon ganz fertig ist. Und man übernimmt das dann, weil man super viel Stress hat und weil man noch mit 3 Eltern telefonieren musste und weil die eigenen Kinder noch nicht im Bett sind. Und dann muss man abends um 10 noch irgendwie die Unterrichtsvorbereitung machen und dann nimmt man das einfach.
Es ist anstrengend, klar.
Ja, und dann nehme ich das und dann meine ich, dass das, was ja eigentlich eine Forderung, eine idealistische und kaum zu erfüllende Forderung ist, dass das Thema wirklich einmal durch mich selbst durchfließt. Das schafft man dann nicht so ganz. Und wenn das Thema aber wirklich, was ich mit den Schülerinnen und Schülern, die morgens dann vor mir stehen, wenn das einmal durch mich durchgeflossen ist, dann habe ich das auch einmal beurteilt. Und zwar ganz und gar urteilshaft als Erwachsener und nicht als Kind. Ja, sondern auch mit ethischen Überzeugungen habe ich das einmal beurteilt. Und das schafft man aber nicht, wenn man 20 Stunden in der Woche unterrichtet und all diese Stunden irgendwie rüberbringen muss. Und da meine ich jetzt wirklich, es gehört auch eigentlich in alle Fächer rein. Also da würde ich jetzt nicht Naturwissenschaften ausnehmen, sondern auch da kann sich hier und da mal irgendwas Vorurteilshaftes verbergen, weil, ja, das ist jetzt ein Zitat, was ich bringe, die ganzen Wissenschaftler sind ja alle jüdisch gewesen vor 1945. Das ist natürlich erstens völlig falsch und zweitens, ja, also ein Vorurteil. Und wenn man so eine Aussage dann irgendwie tätigt, weil man das im Material gefunden hat, dann muss das eigentlich nochmal selber beurteilt werden. Und deswegen mache ich werdenden und jungen LehrerInnen eigentlich gar keinen Vorwurf. Man muss nur langsam anfangen, wie ich eben sagte, sich auf den Weg zu begeben und all das, was man da eigentlich unterrichtet, einmal einer kritischen Prüfung, und zwar seiner eigenen kritischen Prüfung, unterziehen. Erstmal seiner eigenen. Wenn man gleichzeitig dann sich auch noch weiterbildet, dann wird das eigene ja auch noch selber weiter reflektiert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich scheinbar schon alles mal unterrichtet habe in meinem Leben und auch irgendwie weiß, wie der Hase läuft, und ich habe jetzt eigentlich, ich fühle mich wie ein fertiger Lehrer, der jede Epoche aus dem Ärmel schütteln kann, und ich meine, es ist mein 2. Durchgang oder mein 3. Durchgang, das ist ja dieses Wort, wenn man einmal 1 bis 8 gemacht hat, du weißt es, ne? Und dann muss man eigentlich leider auch wieder genau das Gleiche machen, ja, und muss überlegen, was habe ich da eigentlich für ein Material? Und vor allem dann fühle ich mich für mich selbst, und jetzt fange ich an, nur über mich zu reden, ja, ich fühle mich natürlich in der Pflicht, den Unterricht, den ich selbst gestalte gegenüber meinen Schülerinnen und Schülern, den muss ich kritisch überprüfen. Und 3 Jahre später, wenn ich das Thema wieder unterrichte, dann fällt mir auf, oh, damals habe ich aber anders gedacht als heute. Ich glaube, das ist nicht ideal, was ich den Schülern damals präsentiert habe. Ich möchte dabei jetzt lieber behutsamer vorgehen, progressiver vorgehen, sanfter vorgehen. Ich möchte es über Musik spiegeln. Ich möchte einen ganz anderen Einstieg wählen und so weiter und so fort. Was jetzt mein Fach Geschichte angeht zum Beispiel, will ich gerne allen mit auf den Weg geben, ja. Denk gut über Bilder nach. Ja? Bilder brennen sich ein. Es gibt Bilder, die ich in meinem Leben gesehen habe, die habe ich leider nie wieder vergessen können. Und die habe ich teilweise als Schüler gesehen. Ich denke, du kennst das auch, ja. Es ist einfach ein Bild. Und es ist vielleicht, es ist so angenehm als Lehrer, den Effekt zu bekommen durch dieses Bild. Ja. Und es gibt diese Top 100 Bilder der Historie, wo ganz wichtige Ereignisse sind. Und dann sieht man da ein schreiendes Kind im Vietnamkrieg, was da nackt entlangläuft. Und es muss ja ganz grausig sein. Aber müssen wir dieses Grauen wirklich sehen? Können wir vielleicht auch einfach empathisch darüber nachdenken? Und das sind im Moment Dinge, die mich umtreiben und die aber nur dadurch erzeugt werden, dass ich sage, ich reflektiere mich, ich überprüfe jedes Jahr erneut, ist das, was ich eigentlich tue, hier noch zeitgemäß? Ist es eigentlich gemäß der Seele der Schülerinnen und Schüler, die mir gegenüber sitzt? Und noch eine kleine letzte Idee. Gerade in den kulturkundlichen Fächern, in Deutsch, in Geschichte, in Geografie, in Kunstgeschichte, da reden wir viel über Themen. Und es könnte aber sein, dass in der Klasse eine Expertin sitzt. Und zwar, indem wir über ein Thema reden, zu dem dieser Schüler oder diese Schülerin ganz, ganz viel weiß, weil die Eltern aus dem Land kommen, ja, weil die Eltern vielleicht die Mutter ist Professorin in dem Thema, ja, oder das ist eine polnische Schülerin, die also ganz genau Bescheid weiß über die Situation in Polen und wahrscheinlich deutlich besser als ich, ja. Also sollte ich auch, das denke ich, meinen Unterricht so gestalten, dass ich schaue, wer sitzt da eigentlich und was erzähle ich den Leuten eigentlich. Ja, denn wenn wir, wie das bei euch in Hamburg zum Beispiel ist, ja, wenn wir einen für Waldorfschulen tendenziell höheren migrantischen Anteil haben an der Schule, ja, bei uns in Bremen ist das auch so, dann brauche ich den Leuten doch nichts irgendwie erzählen über die russische Sprache und wie da sich darin die russische Seele zeigt, ja, denn 3 bis 10 Leute in meiner Klasse können einfach Russisch, die sprechen das zu Hause. Ja, also ja, in manchen Klassen ist das so. Und dann die lachen mich dann ja aus. Und deswegen muss ich also nicht nur mich selber überprüfen, sondern ich sollte vielleicht auch so ein bisschen in der Realität bleiben. Und das wird dann doch eigentlich, wenn man sich das selber vorstellt, als Lehrerin oder Lehrer, ganz schön peinlich. Wenn ich also Unterrichtskonzepte aus den 80er Jahren verwende, die immer gut funktioniert haben, aber heutzutage will ich das Schülerinnen und Schülern erzählen, die sagen,
Ja, da ist auch keine Entwicklung auch, ne?
Nee, also, keine Entwicklung,
genau. Da ist einfach keine Entwicklung. Da bist du einfach da geblieben, da in den 80er Jahren, ist auch schön und gut, aber so dich weiterentwickelt hast du nicht. Du hast auch das Thema Diversity an Waldorfschulen angesprochen. Welche Schritte sollen unternommen werden, um die Repräsentanz von nicht-christlichen und migrantischen Perspektiven in Waldorfschulen zu erhöhen? Ich mache dir jetzt erstmal diesen Fass auf, weil es betrifft mich auch.
Ich würde ja gerne dich fragen, was man machen soll dabei. Also, es ist eine zähe Angelegenheit, wie an öffentlichen Schulen auch. Zunächst ist der Grad der Diversität an Schulen zunächst in der Schülerinnenschaft am höchsten. Ja. Bei den Lehrerinnen und Lehrern ist es viel niedriger. Ja. Dass man Lehrerinnen und Lehrer hat, die eine komplexe migrantische Identität mitbringen, mit vielleicht 2 Herkunftsländern oder deren Eltern kommen aus verschiedenen Herkunftsländern, das wird natürlich schon viel, viel seltener der Fall sein als in der Schülerinnenschaft. Und dementsprechend ist das nicht nur ein zäher Weg, sondern dieser Weg ist, da gibt es genug Untersuchungen zu, auch von Machtverhältnissen in Deutschland geprägt, die eben darüber entscheiden, dass Menschen, die eine Benachteiligung erfahren, auch seltener den Beruf des Lehrers dann einschlagen. Ja. Insofern wird sich das in absehbarer Zeit vermutlich nicht so schnell ändern. Der andere Aspekt, denke ich, ist, dass ich finde schon, dass die jeweiligen Waldorfschulen vor Ort präsent sein sollten und darum werben sollten, dass sie ein offener Ort sind für alle Eltern in der Umgebung. Und da kommt es natürlich darauf an, wo man angesiedelt ist als Schule.
Ja, es gibt Ecken und Ecken.
Ja, genau, Ecken und Ecken. Da kann man, ich will jetzt niemanden diskriminieren. Man kann ja nichts dafür, wenn die Waldorfschule halt irgendwo auf dem Land ist. Aber auch da kann man sich, wenn wir Diversität ernsthaft wahrnehmen, muss man nicht nach den Muslimen suchen. Ich sage das jetzt so plakativ. Sondern man kann auch dort nach denjenigen suchen, die vielleicht keine Akademiker sind, die deshalb nicht ein spezifisch hohes Interesse an der Bildung ihrer Kinder mitbringen, sondern dann auf Leute zugehen, die vielleicht normalerweise nicht eine künstlerische Ausbildung für ihre Kinder als allererstes im Sinn haben. Ja? Vielleicht auf Leute zugehen, die eine Form der Behinderung mit sich bringen, wo man sagt, ja, das lässt sich aber in unserer Schule super gut integrieren, weil wir erstmal eine barrierefreie Schule sind und wir haben überall keine Treppen mehr oder wir sind eine ebenerdige Schule. Ja? Und somit dann eben konkret auch versuchen, Diversität zu umarmen und mit in die Schule hineinzuholen. Das sage ich, weil ich verschiedene Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, die das Gegenteil abgebildet haben. Wo eben schon bei dem Kennenlernabend, ich hatte das nicht niemals nötig, weil ich ja leider von meinen Eltern schon in die Waldorfschule geschickt wurde und damit wusste ich ja, was das ist. Aber wenn man so gar nicht Waldorfschule kennt, dann geht man zu so einem Infoabend und dann sieht man da 2 nette Lehrerinnen und dann, ja. Und wenn schon an dem Abend, kann schon ganz schön viel schieflaufen. Beispiel, es wird gefragt, warum die Eltern dort sind und warum sie sich für Waldorfschule interessieren und ein neuer Elternteil, keine Ahnung, wer das ist, ja, sagt, ja, ich habe gehört, dass an den Waldorfschulen so wenig migrantische Leute sind und das finde ich gut. Ich möchte nämlich, dass meine Kinder nur mit deutschen Kindern in die Schule gehen. Und wenn dann an der Stelle die beiden Infolehrer nicht sofort einschreiten, dann sind ja alle anderen, die im Publikum sitzen und sich auch interessieren, schon wieder weg.
Ja.
Genau, und sie werden sich merken, aha, das mit der Waldorfschule ist also so wie alle Vorurteile, die ich hatte. Ja, es ist, die bestätigen sich dann. Ja, das Gleiche gilt Da gab es glücklicherweise in den letzten Ausgaben der Erziehungskunst, leider die Ausgabe vergessen, gab es von einer muslimischen Mutter einen kurzen Bericht über die Schule und wie ihre Kinder an der Schule sind. Und ich glaube, das ist auch ein komplexes Thema, was wir in Deutschland haben, dass Muslime an die Waldorfschule finden. Das ist mit all dem, was ich eben vorher sagte und dem christlichen Selbstverständnis, was normal ist in Deutschland und normal ist dementsprechend auch an Waldorfschulen, ist das für manche muslimischen Familien doch ganz schön schwierig, sich wirklich dann zu überwinden, dorthin zu gehen, wenn dann in den ersten 4 Jahren jeden Montagmorgen Adventslieder im Dezember gesungen werden mit der ganzen Schule, wenn Kerzen angezündet werden, wenn Josef und Maria über die Fensterbank Richtung Bethlehem oder so wandern.
Ja.
Und ich glaube, das sind gar keine einzelnen Geschichten, die ich gerade erzähle, sondern das gibt's auch in vielen anderen Schulen. Und da sind die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer angehalten, in ihre Klasse zu schauen und zu sagen, komm, das machen wir jetzt auch im Ramadan und das machen wir jetzt auch, wenn Pessach ist oder was auch immer. Ja,
ja, und das ist Vielfalt.
Also so können wir die Leute hineinholen. Allerletzte Sache, weil mich das am meisten umtreibt und ich muss jetzt einfach ganz, ganz offen sein und sagen, ich ertappe mich manchmal des Klassismus. Ja, und das ist auch eine Form des Vorurteils.
Total klar.
Und das ist bei mir am allerwenigsten reflektiert. Ich arbeite stark daran, aber es ist doch sehr schwierig. Und also für mich ist es irgendwie schwierig und ich wünschte, es wäre nicht so. Aber in dieser Waldorfwelt, wir sind eben doch in einer Situation an den Waldorfschulen, die ja doch sehr viel Akademiker abbildet. Und das sind dann Muslime, aber die sind Akademiker.
Mhm.
Ja, es sind dann die Menschen, die eine gewisse Diversität mitbringen, aber sie sind Akademiker. Und sie arbeiten an der Universität oder sie sind Beamte, ja, und so. Und da haben wir natürlich ein strukturelles Problem in der Struktur in Deutschland bei den Waldorfschulen, dass die Schulen in aller Regel ein Schulgeld erheben müssen, was andere davon abhält, diesen Weg zu wählen.
Ja, total. Schließlich, Markus, welchen Rat würdest du Eltern und Erzieherinnen geben, die eine inklusive und vorurteilsbewusste Erziehung in einem Waldorfumfeld fördern möchten?
Mitmachen. Sich interessieren und nicht zu scheu sein, zu fragen, was das soll, was da passiert. Denn, nehmen wir mal an, du hättest dein Kind bei mir in der Klasse, ja? Und ich unterrichte da jetzt irgendwas. Und dir zu Hause, das Kind kommt mit dem Heft nach Hause und da stehen jetzt irgendwelche Sachen drin, die Markus im Unterricht gemacht hat und du kannst dir gar keinen Reim darauf machen. Ja, fragen. Und es könnte ja sein, dass ich das Thema von meinem Uraltkollegen übernommen habe, weil der mir das empfohlen hat, weil das total nützlich ist und das hat bei ihm auch immer gut funktioniert. Aber du als Vater hast irgendwie ein komisches Bauchgefühl dabei. Hingehen, fragen, freundlich bleiben, aber bestimmt bleiben und die Menschen eventuell unangenehm konfrontieren und erklären und sagen, bei uns sieht das so und so aus und ich kann das nicht verstehen. Natürlich macht der Ton die Musik, ja, und man muss auch da irgendwie geschickt und freundlich kommunizieren. Aber ich glaube, dass das ja eine der Stärken von vielen Waldorfschulen ist, dass die enge Beteiligung der Eltern am Schulalltag ermöglicht wird. Also ich rate dazu, die Leute ein bisschen anzustupsen. Und man hat vorher vielleicht den Eindruck, oh, das ist wahrscheinlich unangenehm, wenn ich die frage oder wenn ich das sage. Aber man muss es irgendwie machen. Ja, denn nur so, also wir Lehrer und Lehrerinnen sind ja auch darauf angewiesen, dass wir von der Realität einen Abgleich bekommen. Ja, und ich schaffe das auch nicht immer. Und am besten gelingt das, wenn ich den Abgleich von außen bekomme. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Immer abgleichen, ja, und immer den Kontakt suchen und immer fragen. Und das ist ja eine Methode, du kennst das sicherlich auch, ja, eine Methode, um gegen rassistische Stereotype und Stammtischsprüche vorzugehen, ist Fragen stellen. Nicht Konfrontation suchen, sondern Fragen stellen. Wie meinst du das? Warum machst du das? Wie ist das genau? Hast du Erfahrung bei dem Thema?
Genau.
Ja?
Und willst du darüber sprechen?
Ja, genau. Und kannst du mir mehr darüber berichten, was du da machst? Und dann werden die Menschen in der Regel merken, ach ja, vielleicht habe ich das gar nicht reflektiert, was ich da getan habe. Ja? Also das wäre irgendwie mein Ansatz, der jetzt mir gleich so aus dem Kopf rausfällt. Es braucht, glaube ich, in den Waldorfschulen eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit dafür, um neue Menschen anzuwerben und dabei auch Fingerspitzengefühl zu beweisen. In der Regel ist das ja in den Schulen so, dass es so eine Art Team gibt, die zum einen Öffentlichkeitsarbeit machen, und dann gibt es auch oft so ein Team, das sind so diese Informationslehrer, die repräsentieren die Schule beim ersten Kontakt. Die sind eventuell auch in diesem sogenannten Aufnahmegremium drin, die also dann alle Schülerinnen und Schüler, die in die erste Klasse wollen, sich auch angucken und im Gespräch mit den Eltern sind. Und da braucht es viel Fingerspitzengefühl, finde ich, viel Menschenkenntnis, viel Einfühlungsvermögen, viel Empathie, aber auch eine gewisse Aufgeklärtheit und irgendwie so einen offenen Blick, ach, das sind Leute, die wollen wir haben hier an der Schule, damit wir hier eine reichhaltige Kultur an unserer Schule bekommen, die sich dann wiederum auf alle auswirkt.
Ja. Ja. Markus, vielen Dank.
Ja, gerne geschehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Es ist klar, dass Bildung ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen Antisemitismus ist und dass jeder von uns eine Rolle zu spielen hat. Sei es als Lehrer, in Elternteil oder einfach als Mitglied der Gesellschaft. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir.
Danke für deine schwierigen Fragen. Gar nicht so einfach zu beantworten.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Dieser Podcast kommt jeden zweiten Dienstag im Monat und ist sowohl hier auf DIDR Radio zu hören, als auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und uns auch auf Instagram zu folgen. Falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, schreibe uns gerne dein Lob oder Kritik, deine Themen- oder Gästeempfehlungen an perspektiven@waldorfschule.de. Diese E-Mail findet ihr auch in unseren Shownotes. Ich freue mich darauf, diesen Dialog fortzusetzen und gemeinsam neue Impulse in der Landschaft der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.